今天看起墙上写着秦香莲的三十二岁了，撞个当朝驸马郎的齐君王啊，满皇上的回二岁了，撞个当朝。今天看起墙上写着秦香莲的三十二岁了，撞个当朝驸马郎的齐君王啊，满皇上的回二岁了，撞个当。
呀，willkommen beim Bergfest, ihr Spritzer, mit dem einzig wahren Mike und wie immer mit dem gebrochenen Girinho.
Girinho. Der Girinho, der gebrochene und fertige.
Rein ins Intro und dann geht's los. Ja, was war die Woche los, Bratte?
Ja. Ach, Bruder. Nur Termine, Termine, hier, dahin, überall hin, hier hin, dahin, 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 oder?
Willst du mal immer dahin sagen?
Dahin. So. Oder? Es ist gerade sehr stressig, aber ja, was soll man machen? Gibt halt Phasen im Leben, wo es stressig ist und Phasen im Leben, wo es halbwegs entspannt ist.
Ja, fühle ich. Also gerade wenn man irgendwie, gibt ja immer so Phasen, wo man extrem viel zu tun hat. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte eine extrem entspannte Woche. Wenig arbeiten, viel mit dem Kurzen unterwegs gewesen. Mach gerade wieder meine alljährliche Entgiftungskur. Kein Alkohol, kein Weed. Nur eine Tasse Kaffee, kein Zucker, keine Butter, kein dies, kein das. Und ich muss ganz ehrlich sagen, Bruder, wenn du dazu noch trainierst, Bruder, Körperfett im Defizitbereich, ich bin ripped as fuck, aber Gusi kommt am Donnerstag vorbei und da wird wieder ein bisschen getrunken, würde ich meinen. Juhu!
Maschallah.
Nee, Alter, also bei mir war Woche richtig,
Gargolon
richtig
nice. Der Durstige.
Gargolon der Durstige. Also mit dem werde ich erstmal ein bisschen bayerisches Bier verkosten und dann werde ich wahrscheinlich mich mit Gusi auf den Bier- und Käsewanderweg begeben und ich schätze, wir werden so ungefähr 5 Kilometer weit kommen.
Ja, wenn überhaupt. Wenn überhaupt.
Ja, ich schätze 5 werden okay sein, so 3 Stationen, aber wir werden wahrscheinlich an jeder Station 2 bis 12 Bier ins Gesicht stellen. Und dann werden wir uns denken, ah, scheiß drauf, lass einfach an den See setzen. Dann buff ich mir einen rein. Dann müssen wir mal gucken, wie wir da wegkommen. So. Ja. Richtig Bock drauf.
Ich ficke dich.
Warum denn?
Der Bier- und Käsewanderweg macht mich fertig.
Warum ist doch voll nice. Du könntest ja auch einfach deinen Arsch hier runter bewegen. Dann machen wir auch Bier- und Käsewanderweg zusammen.
Bruder, mein Arsch bewegt sich heute nur vom Bett auf Couch.
Und gestern ein bisschen zu viel Wodka getrunken, kann das sein?
Lüge.
Also ich hab da
Lüge, Lüge.
Dann weiß ich nicht, wer mich gestern 2 Stunden therapiert hat, während ich gearbeitet habe am Laptop. Also schwierig.
Weiß auch nicht. War andere Person. Bruder. Ja.
Kopfschmerzen aber.
Nein, nicht Kopfschmerzen, aber halt so ein bisschen Läsch, Digga. So ein bisschen dieser Trecker überfährt mich gerade so ein bisschen.
War ein bisschen aufgestanden?
Glaube, ich habe 2 Stunden geschlafen.
What? Wie lange warst du denn wach, Alter?
Bis um 4.
Hast du bis um 6 Uhr gepennt?
Ja. Circa. Also um 6 Uhr war ich denn wach. Also danach war dann nicht mehr mit Schlafen, da war dann nur noch dieses Rumwälzen und Rumdösen und so von einer Seite auf die andere. Ich hatte auch diesen anderen Hunger, hab trotzdem nicht gegessen, konnte vor Hunger nicht pennen, aber hab auch nicht eingesehen, aufzustehen und mir was zu essen zu machen.
Ich würde sagen,
Lebens am absoluten Endlevel-Limit angekommen. Es geht immer schlimmer, aber es ist schon sehr schlimm.
Also ich würde sagen, dein Selbsterhaltungstrieb ist ungefähr Richtung, ich gehe mal in den Sarg und verbuddel mich. Jo.
Oder mein Selbsterhaltungstrieb ist Richtung Eintagsfliege, Alter.
Das ist echt witzig, jetzt mal ohne Scheiß. Das ist wirklich einfach, die schlüpfen Die fressen, die kacken und wenn sie niemanden zum Ficken und Vermehren finden, dann sterben die wieder. Oder was hat die Natur sich da gedacht?
Ich weiß nicht. Die Natur dachte sich, ich muss auch ein paar sinnlose Tiere machen.
Ja, sowas wie Zecken zum Beispiel. Steigen wir uns das erste Thema ein, oder was?
Heute, Brattern, heute geht's ums Thema Selbstbewusstsein, Selbstliebe, Selbstreflexion. Schwieriges Thema. Sehr, sehr schwieriges Thema. Für viele Menschen. Auch für mich noch schwieriges Thema. Aber ich finde, man müsste oder man muss mal darüber reden, weil es halt einfach sehr, sehr, sehr wichtig ist, ne? Dass man einfach, was der Name schon sagt, ein Bewusstsein für sich selbst entwickelt, Liebe für sich selbst entwickelt und vor allen Dingen, was glaube ich das Allerwichtigste ist, von den dreien ist dieses Thema Selbstreflexion, dass du halt für aus Fehlern lernst, dich selber einschätzen kannst, wie du in bestimmten Situationen reagierst, beziehungsweise dich selber auch kennst und dich selber lesen kannst und weißt, okay, ich denke gerade so und so, weil es ist das und das passiert oder es ist das und das vorgefallen. So, dass man da logische Zusammenhänge, weil viele Menschen haben halt ein Problem, dass die halt so diese unterdrückten Emotionen haben, diese nicht verarbeitete Emotionen, Gefühle, Geschichten aus der Vergangenheit und wundern sich denn, warum ihr Leben eigentlich so scheiße ist. So, ne?
Ja, real warum, talk, safe.
Warum fühle ich mich jeden Tag scheiße? Warum geht's mir jeden Tag schlecht? Warum habe ich hier Stress? Warum mache ich das? Warum hier? Warum da? So, nur Probleme, dies, das, so. Und meistens, nicht immer, aber oftmals liegt's halt daran, dass diese Menschen halt einfach so viel zu tun mit sich selber haben. So viel Probleme mit sich selber haben. Das natürlich, wieder Thema Ausstrahlung, so, wenn du halt nur Probleme ausstrahlst, wirst du auch größtenteils nur Probleme anziehen. So,
genau, das nennt man das Gesetz der Anziehung ja letztendlich so ein bisschen, ne? Also, ich finde das immer ein bisschen schwierig, weil wir leben halt in einer heutigen Gesellschaft, wo alle nur nach außen gucken. Was läuft auf Instagram? Was ist auf TikTok gerade für ein Hype? Wie muss ich mich anziehen, um gesellschaftlich akzeptiert zu werden? Oder als ich klein war, war es scheißegal, welche Schuhe du getragen hast. Warst du ein cooler Kunde? Warst du ein cooler Kunde? Weißt du?
Ja.
Dann hast du deine Freunde gehabt. Heute wirst du sozial ausgegrenzt. Ich habe da in der Uni damals mal eine Hausarbeit drüber geschrieben. Und da ging es so um Weihnachten und dieses ganze Weihnachtsbusiness und dass das halt absolut gar nichts mehr irgendwie mit dem Fest an sich und dem familiären zu tun hat, sondern am Ende grenzt Weihnachten eigentlich mit sozialer Ausgrenzung, weil hast du die neueste PlayStation nicht oder kannst dir das Spiel nicht leisten, kannst du nicht mitreden. Ne? Hast du die und die Schuhe nicht, dann bist du halt nicht cool. Bruder, die neue Jacke von, weiß ich nicht, Kinderficker Balenciaga oder Pegado oder was auch immer, Digga, wenn du die nicht hast, weißt du so, dann bist du halt auch Schmutz. Und dann gibt's aber auch wiederum, was ich ja eigentlich, also aussehenstechnisch finde ich das erstmal maximal Schmutz und ich hasse die Menschen, die so rumrennen, ja, aber dann gibt's halt diese Leute so, diese typischen Neuköllner Jugendlichen, die sich einfach die letzte Secondhand-Mode holen, Digga, also mit 70er-Jahre-Hose, mit 90er-Jahre-Pullover, Bruder, Nuller-Jahre-Frisur und einem Mindset von einem 14-Jährigen, der gerade mal selbstständig atmen kann, rumrennen. Schwierig.
Spast.
Ja.
Ja, naja. Natürlich, also generell so, jedes Fest heutzutage ist ja gefühlt einfach nur so, wer kriegt die dicksten Geschenke, wer kriegt teuerste, wer kriegt das Beste, keine Ahnung. So, aber ist ja auch,
ja, die Gesellschaft ist ein Wettkampf geworden.
Ein sekundäres Thema. Aber zurück auf dieses ganze Thema Selbstbewusstsein, ist halt so, viele denken immer, dass Selbstbewusstsein oder übersetzen Selbstbewusstsein damit, dass du durch die Straßen läufst und sagst, oh, ich bin der krasseste Ficker und mir kann keiner was und bla bla bla. Ja, gehört vielleicht irgendwo dazu, aber der Grundtenor von diesem Wort ist ja Bewusstsein. Also, ne, dass du dir halt deiner selbst bewusst bist, dass du weißt, Wer bist du? Wie tickst du?
Also um da
was
mal
macht dich glücklich? Was macht dich wütend? Was macht dich traurig?
Safe, aber um das mal direkt aufzugreifen, die Leute, finde ich, die so auf der Straße rummeln und sagen, oh, ich bin der krasseste Mutterficker hier oder da, ist ja auf der einen Seite erstmal übersteigertes Selbstbewusstsein und auf der anderen Seite haben diese Menschen wahrscheinlich ganz, ganz wenig Selbstbewusstsein, weil nur wer so übertreiben muss, der hat irgendwo ein Problem mit sich selber, ne? Und ist auch irgendwie, fühlt er sich ganz, ganz klein und unbedeutend und nur deswegen ist sein Auftreten oder seine Reaktion im öffentlichen Leben halt genau so übersteigert und übertrieben. So.
Ja. Na, viele spielen halt auch eine Rolle, ne? Also gerade so im Internet, so zum Beispiel,
Philipp Herber.
Ist ja halt dieses Phänomen. Nee, ich möchte jetzt nicht auf diese Hurensohn-Rollen drauf, sondern ich möchte halt auch so auf diese. Die Leute lassen sich vom Internet ja sehr, sehr, also generell von so Plattformen wie TikTok, Instagram, bla bla bla, sehr viel beeinflussen, sehr viel prägen, so.
Ja.
Aber was die meisten halt dahinter nicht checken, dass Leute, die meisten Leute auf TikTok, Instagram und anderen Sachen so, Bruder, die spielen eine Rolle, die sind eine Person des öffentlichen Lebens, die sind, blöd gesagt, sind die eine Art Schauspieler, weißt du? Die sind im echten Leben, sind die nicht so, wie die in ihrer öffentlichen Rolle, in ihrer öffentlichen Präsenz sich zeigen, ne?
Safe.
Aber die Leute lassen sich halt von dieser Rolle blenden und denken, das ist real. So, so will ich sein, so will ich werden, so will ich mich verhalten, keine Ahnung. Und dadurch fixst du dich halt einfach nur selber, weil die Person, sobald die Kamera aus ist, ist die aus ihrer Rolle meistens raus und ist ein normaler Mensch. So. Aber wenn du dir daran Beispiel nimmst, weil du hast keine Kamera jetzt in dem Beispiel, so, wenn du dir daran Beispiel nimmst, du bist dann halt nicht ein normaler Mensch, sondern du bist dann halt der Hurensohn, den du gerade kopierst. So. Diese Ey, Rolle, Ding die du halt, gerade kopierst aus dem Internet.
Das Ding ist halt, safe, Selbstbewusstsein hat sehr, sehr viel für mich mit Authentizität zu tun. Ja, jeder von uns ist ein anderer Mensch, hat eine andere Einstellung zur Politik, zum Leben, weil er auch andere Sachen durchgemacht hat. Was ich immer wichtig finde, ist, eigene Fehler anzuerkennen und damit auch zu arbeiten. Bestes Beispiel, meine Ex-Freundin. Egal, was in unserer Beziehung in diesen 6 Jahren irgendwie schiefgelaufen ist, oder ich war an allem schuld. Das funktioniert erstmal überhaupt nicht, weil gerade in der Beziehung, ne, sind immer zwei Menschen. Es ist eine Aktion und Reaktion. Es ist genauso wie, als wenn ich irgendwie Stress mit irgendeinem Typen auf dem Internet habe. Du weißt, ich bin niemand, der Stress anfängt. Ich mache mich mal gern irgendwie in unserem Kreis über jemanden lustig, weil er irgendwie Scheiße labert oder so. Aber ich gehe zu 99,9% nicht in den Angriff, sondern bin eher der Typ, der reagiert. Wie ich dann reagiere, ist natürlich auch wieder eine andere Sache. Ne? Das ist meistens, weißt du, wenn jemand mit Pfeilen schmeißt, ich lasse direkt Atombombe platzen, aber ich muss auch immer ehrlich dazu sagen, ich gebe meistens 2, 3 Vorwarnungen und sage, Digga, lass die Scheiße, weil das Echo kannst du nicht ertragen und das willst du nicht ertragen, weil ich bin dann ein scheiß Pitbull, Digga, ich beiß mich an dem Typen fest. Oder an wem auch immer. Ich finde halt, viele Leute lieben sich heutzutage gar nicht selber, weil sie entweder dem Schönheitsideal nicht entsprechen oder nicht mitreden können. Und wie du schon gesagt hast, gehen sie dann irgendwie in so eine Rolle rein, die sie gar nicht selber sind. Und je länger man eine Rolle aufrecht erhält, desto mehr verschwimmt das wahre Ich und das gespielte Ich. Und am Ende weißt du vielleicht gar nicht mehr, wer du selber bist. Viele Leute haben auch unverarbeitete Probleme, ob nun aus der Kindheit oder wegen einschneidenden Erlebnissen in ihrem Leben und drücken die halt einfach weg und haben dann Verhaltensweisen, die sie an den Tag legen, die anderen Menschen wehtun, die anderen Menschen, die sie von
Schaden.
Eigentlich
also die auch anderen Menschen schaden, so weißt du?
Ja, und von denen letztendlich auch wegtreiben, obwohl sie halt genau diesen Mensch behalten wollen und eigentlich nicht von sich weg haben wollen. Und diese Art von Verhalten ist ja letztendlich auch nur irgendwie ein Schrei nach Liebe, so ein Schrei nach Hilfe. Mhm. Und die Menschen, die das machen, die checken das meistens selbst überhaupt nicht, tun dann aber ihrem Umfeld so sehr weh, dass niemand mehr Bock auf sie hat. Sogar manchmal einfach dann die eigenen Kinder sagen, ey, Mom, Dad, sayonara, ich hab keinen Bock mehr auf die Scheiße, ja, weil ich einfach nicht so ein Holzkopf wie ihr werden wollt.
Will. Ja,
weißt du so?
Ja, klar. So, aber um jetzt nicht zu viel Zeit damit einzunehmen mit diesem ganzen Thema, wichtig, was ich nur aus Erfahrung auch sagen kann, so, lasst euch nicht verblenden vom Internet, von irgendwelchen Plattformen. So, seid, komm, holt euch immer wieder runter, holt euch immer wieder so zurück, geht in euch, fragt euch so, wer bin ich, was will ich, wo will ich hin,
vor allem auch realistisch,
wie gehe ich mit Emotionen um. Also ist zum Beispiel auch so ganz wichtig, so dieses, Bruder, wenn du traurig bist, dann zieh dich halt mal einen Tag zurück oder so und heul und lass die Emotion raus. Weil alles, was du nicht rauslässt, kommt in deinen, man nennt es emotionalen Rucksack, und der füllt sich. Der füllt sich über die Jahre und irgendwann ist der so voll, dass du ihn nicht mehr tragen kannst. Und dann kommt der richtige Knall. So, also lass deine Emotion raus. Wenn du wütend bist, schrei. Wenn du traurig bist, wein. Wenn du glücklich bist, lach. Und wenn du keine Ahnung, wichsen willst, wichs.
So. Ja, das Ding ist halt, also erstmal ja, ne, gehe ich mit. Vor allem, wenn du wütend bist und sagst, ich muss schreien, dann schrei halt für dich. Und zieh da nicht irgendwie andere Menschen mit rein. Das ist, finde ich, immer ganz, ganz wichtig. Ja. Seine Emotionen nicht an anderen Menschen auszulassen. Das ist ja auch so ein Ding in der heutigen Gesellschaft, dass die Kommunikation, die zwischenmenschliche Kommunikation irgendwie extrem gelitten hat. Ja, ich und meine Freundin haben da auch manchmal unsere Probleme, aber wir sind da mittlerweile so gut, dass wir sagen so, ey, ich bin gerade scheiße drauf, quatsch ich mal bitte eine halbe Stunde nicht voll, ich brauche gerade Zeit für mich, und wenn ich wiederkomme vom Hundespaziergang, dann ist so alles wieder gut, dann können wir wieder normal miteinander umgehen, dann entschuldigt man sich, dann sagt man vielleicht auch, guck mal hier, da und da gehe ich mit dem mit, was du gesagt hast. Und da und da sehe ich es aber zum Beispiel nicht ein. Und dann muss auch irgendwie der Partner oder der andere Mensch auch einen Schritt auf dich zumachen. Wenn er das nicht tut und komplett verweigert, dann ist das ja auch einfach nur noch eine toxische Sache, die halt in deinem Leben und für deine Weiterentwicklung ja keinen positiven Nährwert hat, ne? Und ganz, ganz wichtig für die Leute, die jetzt vielleicht zuhören oder den Podcast empfehlen und sagen, hör da mal rein in das Thema, fahrt euren eigenen Film. Ganz, ganz wichtig. Fahrt einfach euren eigenen Film. Willst du Mucke machen? Mach Mucke. Klar, jeder von uns hat ein Idol oder ein Vorbild oder so ein Menschen, wo er sagt, boah, geil, da will ich auch mal hin. Aber mach's mit deinem Charakter, mach's mit deinen Mitteln und zieh dich nicht an irgendwelchen Sachen hoch, die andere machen, wo du nicht mit übereinstimmst, wo du sagst, nee, da kann ich nicht mitgehen, aber um da und da hinzukommen, muss ich das machen. Geh nicht über Leichen. Ne?
Ja, Thema Authentizität, so, sei halt einfach echt, sei real, verstell dich nicht, lass dich nicht von irgendwas beeinflussen, denn wirst du auch deinen Weg halt finden. Ne?
Safe, auf jeden Fall. Also sollte jeder eigentlich so machen. Für uns oder für dich und mich so ein bisschen das Normalste der Welt, aber in der Welt irgendwie nicht mehr normal. So, ja. Also das ist wirklich ein bisschen traurig geworden. Manchmal, wenn ich früh mit dem Zug fahre und die Jugend von heute im Zug ist, oder ich schlag die Hände überm Kopf zusammen bei den Schulkindern und denke mir, Bruder, das ist die nächste Generation? Ich glaube, ich muss auswandern, aber dieses andere Auswandern, also auf anderen Planeten. Elon Musk anrufen, lass mich zum Mars, Bruder.
Dieses schnelle Reno weg.
Dieses, wo ist die Zeitmaschine für, ich gehe zurück ins Piratenzeitalter, weil ich wäre ein Superpirat geworden. Gehen wir ins nächste Thema rein, oder was?
Jalla.
Ich habe dir heute 11 revolutionäre Erfindungen aus Deutschland mitgebracht. Bis 2000, also zum Jahre 2000, was schätzten, wie viel technische Patente weltweit und in Prozent auf deutsche Köpfe zurückgehen.
Hm. 35?
Bisschen höher, mein Freund. Also, bis zu ungefähr zum Jahre 2000 gingen 60% aller technischen Patente weltweit auf deutsche Köpfe zurück.
Hm.
In den letzten 20, 24 Jahren ist die es ist ja alles ein bisschen schnell gegangen mit der Entwicklung von Sachen, Weiterentwicklung, Neuerfindung und so weiter, weil das alles darauf aufbaut. Aber Bruder, überleg dir mal, 60% aller Patente weltweit auf deutsche Köpfe. Will jetzt nicht sagen, ich verstehe die zwei Weltkriege. Schwurbelthema angerissen, lull. Aber das ist schon krass. Und eine der wegweisendsten, und damit möchte ich anfangen, Patente, die überhaupt eine moderne Zivilisation zugelassen haben, ist der Buchdruck von Johannes Gutenberg um etwa 1440 rum. Ne?
Mhm.
Also in dem Jahr baut der Mainzer Goldschmied Johannes Gensfleisch, lull, genannt Gutenberg, eine revolutionäre Maschine. Ne? Er gießt dazu spiegelverkehrte Buchstabenstempel aus Blei, setzt sie auf einen rutschfesten Kasten zu Wörtern und Sätzen zusammen, bepinselt dann die Stempel mit irgendwelcher klebriger Farbe. Anschließend spannt er den Setzkasten in eine mechanische Presse ein und legt Papier drauf. Dann presst er die Buchstaben auf das Papier und so ist die erste Buchseite bzw. die erste Zeitung entstanden. Oder? Kommunikationstechnisch weltweit eine unglaublich heftige Erfindung im Gegensatz jetzt zum Texte schreiben von irgendwelchen Gelehrten, alte Manuskripte kopieren und so weiter und so weiter. Ne? Also damit hat sich die Vervielfältigung von Wissen und von Nachrichten so verschnellert auch super Wort, also rasant beschleunigt, finde ich, ist eine der wichtigsten Erfindungen wahrscheinlich, die aus Deutschland kommt.
No. Ja, safe. Geh mit.
Kommen wir zur nächsten. Die Elektrotechnik. Werner Siemens, 1866. 1866 legt Werner Siemens den Grundstein für das Elektrozeitalter. Ne, der Ingenieur, der kommt aus Niedersachsen damals, entwickelt eine Maschine, die Bewegungsenergie in elektrische Energie verwandelt. Den Dynamo letztendlich hat er erfunden. Siemens lässt sich seine Erfindung patentieren. Und so nach knapp 10 Jahren ist der Dynamo serienreif. Wirtschaft ist natürlich begeistert, weil endlich lässt sich elektrische Energie in großen Mengen wirtschaftlich erzeugen. Und der Starkstrom tritt, würde ich sagen, jetzt seinen Siegeszug in unsere heutige Gesellschaft an. Siemens selbst gilt natürlich auch als Begründer der modernen Elektrotechnik. Und viele weitere Erfindungen, darunter die elektrische Straßenbahn, USW, USV, machen nicht nur ihn, sondern auch Deutschland damit weltweit als Denkerland bekannt. Bruder, was hätten wir gemacht ohne Werner Siemens? So, nix mit Podcast aufnehmen. Dieses andere Mittelalter. 1861, Johann Philipp Reis erfindet das Telefon. Was ich finde, nicht weniger spektakulär ist als das, was Siemens gemacht hat, weil der entwickelt nämlich ein Gerät, mit dem sich Töne über elektrische Leitungen übertragen lassen. Reis nennt das Ganze halt Telefon und ein Trichter bildet die Ohrmuschel nach, eine Membran aus Schweinedarm, das Trommelfell. Ja? Und ein Platinstreifen fungiert als Gehörknöchelchen. Die Apparatur ist in der Lage, Schall in elektrische Impulse umzuwandeln. Was würden wir ohne diese Erfindung tun? Keine Mikrofone, keine aufgenommene Musik, kein Spotify, aber dafür auch keine 0,03 Cent Bezahlung pro Stream. Lull.
Lull. 0,9. Was hat SSIO erfunden?
SSIO hat den Kurs für Straßendealer erfunden und gesetzt. Geh mal Görlitzer Park, da kriegst du nur 08. Lui. Robert Koch 1880 hat die Mikrobiologie entdeckt und geprägt. Ne? Im späten 19. Jahrhundert zählen Infektionskrankheiten immer noch zu den häufigsten Todesursachen weltweit. Und der Arzt Robert Koch entdeckt, dass winzige Organismen diese Krankheiten auslösen. So weist er 1876 nach, dass ein Bakterium den tödlichen Milzbrand verursacht. 1882 gelingt es ihm, Tuberkuloseerreger zu isolieren. Etwa jeder siebte Mensch in Deutschland stirbt zu der Zeit an der sogenannten weißen Pest, ne? Also an Tuberkulose. Oder was hätten wir ohne den Brat dann gemacht? Klar, vielleicht hätte es irgendwann jemand anderes entdeckt und erfunden, beziehungsweise das Ganze auf den Weg gebracht. Aber das ist ja letztendlich auch sozusagen der Grundstein für die moderne Medizin, für Ärzte, für Krankheitsbilder, für Therapien und so weiter.
Ja.
Das fand ich halt sehr, sehr abgefahren. Der Bruder hat 1905 auch den Nobelpreis für Medizin erhalten. Und heute gilt er zusammen mit Louis Pasteur als Wegbereiter der Mikrobiologie. Ob der mal gedacht hätte, dass ein Institut, das nach ihm benannt ist, mal Herrschaft über die Welt erlangen wird für einen kurzen Zeitraum? Ich glaube nicht.
Ich denke nicht.
1885 erfindet Carl Benz das Auto. Jeder will einen Mercedes haben. Natürlich, wie immer, Artikel, Bilder und so weiter verlinkt in der Folgenbeschreibung. Und Bruder, das erste Auto, was der erfunden hat, das sieht so gar nicht nach Mercedes-Benz aus. Ja, in der Silvesternacht 1879, als sich das Rad der Geschichte plötzlich schneller dreht, hat Carl Benz auf diesen Moment letztendlich hingearbeitet, auf den er schon so lange wartet. Es ist ihm endlich gelungen, dass sein selbstentwickelter Zweitakter richtig läuft. Mit einem Mal ist sein Traum zum Greifen nah, ein Fahrzeug mit Verbrennungsmotor. Im Oktober 1885 schließlich hat er, der Maschinenbauer aus Mannheim, es endgültig geschafft. Sein Patentmotorwagen ist fertig. Benz hat ihn als leichtes Dreirad konzipiert. Und im Januar 1886 meldet er sein Fahrzeug mit Gasmotorenbetrieb zum Patent an. Das Ganze hatte 0,75 PS und ist 16 km/h schnell gefahren. Aber
nice.
Es ist gefahren.
Diese andere von Rentner auf Fahrrad überholt.
Im selben Jahr hat Gottlieb Daimler ein weiteres Fahrzeug mit einem Verbrenner präsentiert. Allerdings ist Daimlers Motorkutsche keine ganzheitliche Konstruktion zu dem Zeitpunkt, sondern nur eine vierrädrige Kutsche mit eingebautem Motor. Und Bruder, ich zeig dir das Lenkrad mal nachher. Das sieht anders wild aus. Also wer damit gefahren ist, ganz wilde Nummer. Was ich aber cool finde, zu der Zeit haben die ganzen Männer so einen richtig geilen Moustache getragen. Bruder, dieser andere Horse Hobart, Bart, der kitzelt beim Lecken. Otto Lilienthal, 1894, erfindet das Gleitflugzeug. Ja? 1894 lässt Otto von Lilienthal einen 15 Meter hohen Hügel in Berlin Lichterfelde aufschütten. Grüße nach Lichterfelde. Von dort
Lichterfelde
aus Von dort aus startet er zu tausenden Gleitflügen mit seinen selbst konstruierten Flugapparaten. Er ist der erste Mensch, der solche Luftmanöver durchführt. Insgesamt baut der Erfinder aus dem mecklenburgischen Anklam mehr als 20 Gleitflugzeuge, unter anderem auch Flügelschlagapparate nach Vogelvorbild. Ohne den Bruder hätte es wahrscheinlich niemals Flugzeuge gegeben.
Ein Chef.
Absoluter Macher. Absoluter Macher. Wilhelm Konrad Röntgen, oder 1895, erfindet natürlich die Röntgenstrahlung. Am 8. November in Würzburg, bei einem wissenschaftlichen Versuch, bemerkt der Physiker Wilhelm Konrad Röntgen seltsame elektromagnetische Strahlen. Im Vergleich zum Sonnenlicht haben sie eine größere Wellenlänge, weshalb sie dem menschlichen Auge bis dahin verborgen geblieben waren. Röntgens Entdeckung geht buchstäblich unter die Haut, würde ich meinen. Die Strahlen durchdringen selbst undurchsichtige Materie und mit ihrer Hilfe können Ärzte und Ärztinnen fortan menschliche Organe untersuchen, ohne den Körper aufzuschneiden, was geisteskrank ist, ne? Auch wieder so ein Ding, wo ich sage, ey, was diese ganze Therapie und Medizin letztendlich angeht, die haben damals einfach geguckt, ja, dir tut irgendwas weh, ich schneide jetzt mal einen halben Bauch auf, nehm dir den Darm raus, ja, hab nichts gefunden, steck die Scheiße wieder zurück, näh dich zu, verpiss dich.
Oder?
Richtig, richtig krasse Erfindung letztendlich. Klar, auch hochgradig irgendwie
hochgradig giftig.
Ja, und nicht gut für den Körper, wenn man da zu oft drunter liegt, aber letztendlich auch eine gewisse Notwendigkeit, die da dahinter liegt. Ne?
Mhm.
1897 gelingt es dem jungen Chemiker Felix Hoffmann in Wuppertal, Acetylsalicylsäure in chemisch reiner Form zu synthetisieren. Es ist die Geburtsstunde des wohl bekanntesten Schmerzmittels der Welt. Was denkst du?
Paracetamol.
Aspirin. Paracetamol kommt danach. Ab 1899 vermarktet Bayer den Wirkstoff unter dem bekannten Namen. Zunächst wiegen Apotheker das Pulver in kleinen Papiertüten ab, doch schon wenig später wird es als eines der ersten Medikamente in Tablettenform verkauft. Oder so, diese Synthetisierung von Medizin ist halt unglaublich interessant, weil damals, was viele nicht wissen, gab es die Bayer Farbenwerke. Also Bayer hat ursprünglich eigentlich Farben gemacht aus Steinkohle und aus anderen Gestein. Und bei der Verarbeitung von diesen Farben sind Sachen zurückgeblieben, die weiterverarbeitet haben werden können und die sehr, sehr wichtig für die moderne Chemie und letztendlich auch Synthetisierung geworden sind. Und nur durch diese Überbleibsel von den Farben sind dann so Sachen wie Aspirin, Paracetamol und andere Sachen entstanden. Und wie wir alle wissen, haben die den Leuten damals ja zur Heilung auch noch Kokain und andere Sachen verabreicht, weil sie gesagt haben, das hilft euch. Dann haben sie die Kinder einfach mit Kokain vollgepumpt und die Heilung war da. Also
diese anderen Crystal Meth Kaugummis im Zweiten Weltkrieg.
Also ich hätte da nicht leben dürfen zu der Zeit. Der Berg ruft. Ich hätte mich anders warm angezogen. Otto Hahn, 1938, Bruder, erfindet die Kernspaltung. Ne? Viele haben den Film wahrscheinlich Oppenheimer gesehen. Da wird das Ganze ja auch so ein bisschen thematisiert. Aber kurz vor Beginn des Zweiten Weltkriegs machen Otto Hahn und Lise Meitner, Fritz Strassmann eine weitreichende Entdeckung. Durch Beschuss mit Neutronen lassen sich schwere Atomkerne wie Uran in mittelschwere Kerne aufspalten. Dabei wird unter anderem eine riesige Menge an Energie frei. Die drei Forscher haben das Prinzip der Kernspaltung entdeckt und damit das Atomzeitalter eingeläutet. Bruder, wäre das nicht erfunden worden, dann würden sich jetzt im Zweiten Kalten Krieg Amerika und Russland schon wieder mit Atomscheiße gegenüberstehen, oder? Wie siehst du das?
Tja. Ist ein bisschen mau, ja.
Also ich weiß nicht, ich will jetzt nicht irgendwie politisch sein, es geht mir auch alles gar nicht an und die gehen mir sowieso alle auf den Sack. Aber ich finde das halt geisteskrank, dass gerade irgendwelche Politiker der Meinung sind, irgendwelche Waffen durch irgendwelche Grauzonen und Backdoors irgendwo hinzubringen, zu denken, dass sie damit keine Kriegspartei sind und jetzt schießt Russland irgendwie gegen die NATO und die NATO gegen Russland und Amerika geht nicht in den Krieg, weil sie auf ihrem Kontinent isoliert sind. Und was die nicht checken ist, Digga, wenn der eine Atombomben schmeißt, schmeißt der andere auch Atombomben. Da hat keiner irgendwie gewonnen. So, ich bin dafür, dass man alle, die Bock haben auf Krieg, die sollen sich alle irgendwie nach Amerika und Südamerika verpissen, sollen sich da ihre Grenzen ziehen und dann können sie irgendwie modernes Schach mit Bomben spielen. Juckt mich nicht. Aber die sollen mich mit der Scheiße in Ruhe lassen. Wirklich, ja, gar keinen Bock drauf. Oder die NATO will jetzt wirklich da rein, ne? Es gibt jetzt
eine. Du wolltest nicht über Politik reden.
Ja, Bruder, aber pass auf, ich habe einen Ausweg für alle anderen. Die NATO macht ja gerade ein großes Manöver an der Grenze zur Ukraine. Da Moldawien, Rumänien, da sind ungefähr 90.000 kriegsbereite NATO-Soldaten stationiert. Ich bin der Meinung, das ist ein False Flag. was ja aber auch jetzt Bockwurst ist, aber wenn ihr männlich seid und in einem Alter, wo ihr eingezogen werden könnt, sollte es zum Krieg kommen, ich gehe 3 Meter überm Berg und bin in Österreich, weil Österreich ist nicht in der NATO und hat kein Auslieferungsabkommen mit Deutschland. Ich bin weg, Dicker. Sobald das so weit ist, dass ich weiß, wir müssen in den Krieg, ich werde für niemanden dieser Hurensöhne sterben, aber die können mit mir gern mal in den Oktagon steigen und dann werde ich die sehr, sehr nett mit einem Suplex umarmen, bis sie zur Aufgabe gezwungen sind. Was für Vollidioten, Digga. Konrad Zuse 1941 erfindet das Computer. Wichtigste, genau, der wichtigsten, den Computer, Bruder. Fast zeitgleich erfindet Konrad Zuse ein Gerät, das die Welt in völlig neue Bahnen lenken wird. Am 12. Mai 1941 präsentiert der Berliner Bauingenieur eine frei programmierbare Rechenmaschine. Sie ist so groß wie 2 Kleiderschränke und wiegt 1 Tonne. Es ist der erste Computer der Welt. Weißt du noch, wie der erste Computer der Welt heißt?
Nee.
Z3, Bruder, über 2000 kleine elektrische Schalter, sogenannte Relais, sind darin verbaut. Wie heutige Computer rechnet der Z3 mit Hilfe des Binärsystems, ne, das auf nur 2 Ziffern basiert, 0 und 1. Und am 21. Dezember 1943 wird der Zuse Z3 bei einem Bombenangriff zerstört. Ein funktionsfähiger Nachbau befindet sich im Deutschen Museum in München für alle, die das Teil mal live sehen wollen. Richtig, richtig geiles Ding. Das ist einfach riesig und hat mit einem heutigen Computer halt gar nichts mehr zu tun. Für die damalige Zeit aber tatsächlich ultra revolutionär. So, letztes. Das wohl wichtigste aus meiner Jugend. Ich weiß noch damals 10. Klasse Praktikum bei Kaufland. Mikey, Kinderheim. Mikey hat kein Geld, aber Mikey will Musik hören. Das MP3-Format vom Fraunhofer-Institut wird 1988 erfunden und hält aber erst sehr viel später Einzug in unsere heutige Gesellschaft. Das Zeitalter der Musikstreamings ist angebrochen, meine Freunde. Ja? MP3-Player, Bruder, war für mich damals geisteskrank, als das rausgekommen ist. Mann, da gab's, oder die Karten, die hatten, ich weiß noch, 128 Megabyte, da haben 15 Lieder hochgepackt. Ich habe gefühlt jeden Tag am Rechner in der Schule gesessen und mir irgendwelche neuen Songs hochgepackt, andere wieder rausgeschmissen. Digga, das war geisteskrank und die Karten waren so groß wie ein kleiner Finger, die dort reingekommen sind, ja, beziehungsweise das Teil war riesig und hatte Platz für 15 Songs. Bruder, heute packe ich so eine Micro-SSD rein und hau da meine komplette Festplatte hoch. Das ist schon krass.
Ja.
Aber ja, MP3-Format...
MP3-Player hatte ich auch noch, ja.
MP3-Player, Baba, Bruder, fand ich richtig, richtig, richtig wild. Was würdest du sagen, ist deine Lieblingserfindung aus der ganzen Nummer?
Boah, ja, schon der Computer ist halt das Wichtigste so für die heutige Zeit, ne? So.
Nicht der Verbrenner? Computer ja. Wichtiger als Mercedes fahren, oder was?
Schwierige Entscheidung. Nee.
Ich würde auch sagen, bei mir ist es der Computer. Das ist schon eine geisteskranke Erfindung.
Hat er schon gut gemacht, der Bratan.
Ich finde das halt so krass, weil da die Zeit, in der das erfunden wurde, das ist ja alles so vor dem Ersten, kurz nach dem Zweiten Weltkrieg irgendwie gewesen. Das scheint eine sehr umtriebige und freie Zeit gewesen zu sein.
Ja.
Weil wenn du nicht irgendwie von Krieg und von anderen Sachen gebeutelt bist und nicht permanent im Überlebensmodus, dann hast du natürlich auch einen gewissen Erfinder- und Entdeckergeist in dir und kannst dich halt auf solche Sachen konzentrieren. Vielleicht ist das auch ein ganz gutes Learning für unsere Politiker, nicht ständig irgendwelche Waffen irgendwo hinzuliefern und uns einfach mal machen zu lassen.
Lul.
Lul. Heute Schwurbelthema, so. Mein Freund. Wir reden über Drachen. Hast du Bock?
Fick mich.
Doch, Digga.
Ja, total. Drachen.
Richtig.
Mega Thema.
ich werde euch jetzt, ich habe ein bisschen was ausgearbeitet, ich werde euch jetzt eine kleine Einleitung geben, damit wir über Drachen diskutieren können. Ich habe da tatsächlich richtig Bock drauf. Bruder Drachen, schon als kleines Kind fand ich die immer geil. In jedem guten Fantasy-Film müssen Baba Drachen drin sein und die heutige CGI, die kann ja auch geisteskranke Drachen erstellen, die einfach nur nice aussehen. 2004 entdeckten drei Amateur-Paläontologen in Dakota einen uralten Schädel. Niemand konnte auf Anhieb sagen, zu welchem Tier er gehörte. Also wurde der Fund an das Kindermuseum von Indianapolis gegeben und dort verstaubte er 2 Jahre lang in der Vitrine. Trotz aller Bemühungen konnten Experten die Zugehörigkeit des Schädels zu einer bekannten Tierart nicht bestätigen. Die jungen Besucher des Museums gaben ihm einen Namen. Er heißt Dracorex Hogwartsia, weil er einer magischen Harry Potter Kreatur sehr ähnlich sieht. Bizarre Auswüchse an seinem Schädel sorgen auch heute noch für Diskussionen unter Wissenschaftlern. Sie fragen sich, was für ein Tier das ist, aber die meisten Experten sind sich einig, dass es sich um ein Tierbaby handelt. Der Größe des Schädels nach zu urteilen musste die Kreatur 3 Meter lang gewesen sein. Und jetzt stell dir mal vor, wie groß der Teil wäre, wenn es ausgewachsen ist. 2017 wurde ein vollständiges Skelett eines Tieres in China gefunden. Währenddessen fanden Experten in Alaska seine Federn, aber das Unglaublichste ist, dass diese Tiere möglicherweise mit unserem entfernten Vorfahren gelebt haben, die sie sogar abgebildet haben in Petroglyphen. Diese hat man in Kanada und in den USA gefunden. Und das beweist natürlich nicht alles, aber es könnte beweisen, dass diese Tiere tatsächlich vor langer Zeit durch das Land gelaufen oder geflogen sein könnten. Auf einigen YouTube-Kanälen, ich werde euch mal was verlinken, gibt es diverse Videos, die diesem Fund in China gewidmet sind. Aber ich bin mir sicher, dass du nicht erwartet hast, dass in Kanada Experten Feldzeichnungen des indigenen Stammes der Anastasi von vor über 2000 Jahren entdeckt haben. Sie zeigen eine Kreatur, die einer riesigen Eidechse ähnelt. Bruder Sonntag, bisschen Sprachfehler.
Null.
Und ein Bild eines ähnlichen Reptils wurde auch in der San Rafael Swell in Utah entdeckt. Nur dass dieses Mal auf diesem Bild oder auf diesem Petroglyphen Flügel abgebildet waren und die Stämme das vor etwa 4000 Jahren dorthin gezeichnet haben. Wenn du dir die Figur oder die Petroglyphe genauer betrachtest, dann stellst du fest, dass die Kreatur auf dieser Feldzeichnung einen länglichen Kopf, massive Flügel und Clownfüße hat, was sie letztendlich wie so eine unbekannte Dinosaurierart aussehen lässt. Darüber hinaus gibt es weitere Funde, die darauf hindeuten, dass die Menschen der Antike solchen Tieren nicht nur ein- oder zweimal begegnet sind. Und unter anderem erhielt Dr. Javier Cabrera 1966 von einem Freund einen gravierten Stein als Geschenk. Das Motiv des Steins war eine Art ausgestorbener Fisch. Cabrera hatte ein großes Interesse an prähistorischen Gegenständen und hat begonnen, nach solchen Steinen zu suchen, sie zu kaufen und so weiter. Und so kam es, dass seine Sammlung so mehr als 15.000 dieser Petroglyphensteine umfasste. Unter anderem mit Kreaturen drauf, die den Dinosauriern ziemlich ähnlich sind. Und außerdem ist auf einem der Steine ein Mensch zu sehen, der auf so einem Dinosaurier sitzt und es reitet. Das gleiche finden wir in Ägypten, nahe des Osiris-Tempels. Da finden wir Stegosaurier und Triceratops, wo einfach steinzeitliche Menschen drauf sitzen, mit Zügeln wie mit Pferden und auf diesen Tieren letztendlich oder Dinosauriern reiten, was ich halt krass finde, weil wir ja erst mit unserer heutigen modernen oder so vor 20, 30 Jahren Technologie aufgrund der Knochenfunde diese Tiere haben rekonstruieren können. Und jetzt haben wir Bilder und Petroglyphen von Menschen von vor 2000 und 4000 Jahren, die diese Tiere genauso beschreiben oder zeichnen und aussehen lassen, wie wir sie mit der Technologie nachempfunden haben. Ne? Das finde ich schon mal richtig nice. Also ich weiß nicht, ob ein paar Dinosaurier da das Aussterben überlebt haben oder wir das Aussterben irgendwie falsch datiert haben. Aber das ist auf jeden Fall mega, mega interessant. Ich finde halt, ich weiß nicht manchmal, ob unsere Geschichte halt so ein bisschen falsch geschrieben ist, aber könntest du dir vorstellen, dass es Drachen gegeben hat? Weil ich kann mir das schon vorstellen. Ansonsten würde es diese ganzen Sagen nicht geben. Es gibt in Südafrika zum Beispiel die Drakensberge. Das ist beim Königreich Lesotho da an der Grenze. Das sind riesige, riesige Berge, wo es Drachensagen gibt. In Rumänien gibt es ein Gebiet bei Brașov im Balkangebirge, wo es auch sehr viele alte Drachensagen und Felszeichnungen und sowas gibt, wo die abgebildet sind. Und heute sind Drachen ja irgendwie im Reich der Fiktion verankert. Ich bin aber der Meinung, dass es die 110% gegeben haben muss. Und vielleicht haben einige dieser Tiere, weil Dinosaurier sind ja auch steinalt geworden anscheinend, vielleicht sogar überlebt haben und es bis ins Mittelalter oder Frühmittelalter noch einige davon gab.
Ja, naja, also prinzipiell ja, kann ich mir schon vorstellen, dass es die gegeben hat. Frag mich aber, warum gibt es die heute nicht mehr? Aber gut, das ist eine Frage. Tierarten sterben halt einfach aus. So, das kann schon sein. Ich denke mir aber die ganze Zeit, ja, vielleicht ist es irgendwie so ein Überbleibsel von so einem Dinosaurier, von einer Dinosaurierart, ja. Aber vielleicht ist es doch einfach so eine überdimensionale Vogelart, weißt du? Mhm. Weil,
ja, ja.
Also ich glaube, dass unsere Vorstellung von Drachen, wenn es die gegeben hat, weit auseinander liegt. So, also ich denke nicht, dass es diese Drachen gegeben hat, die irgendwie in Höhlen leben und Feuer spucken oder irgendwie sowas. Nicht, nee, aber das ist so eine Art von Drachen, die wie so eine überdimensionale Vogel-Dinosaurier-Flugsaurier-Art ist es ja im Endeffekt so.
Ja.
Kann ich mir schon gut vorstellen, dass es die gegeben hat, ja.
Das Ding ist halt, also es gibt ja auch neueste Forschungen, die nachweisen, dass der Tyrannosaurus Rex wahrscheinlich wie ein überdimensional großes Hühnchen ausgesehen hat.
Ja, ja, mit Federn und alles, ja.
Und genau, der hat Federn gehabt und nicht diese typische Echsenhaut. Na klar, diese typische Echsenhaut war unten drunter, aber es sind einfach Federn aus ihm gewachsen. Wobei ich sagen muss, das sieht bestimmt mies geil aus. So ein dicker, fetter Tyrannosaurus Rex, Digga, 23 Meter hoch oder 18 Meter hoch, wie hoch der war. Ein riesiges Oschi-Teil und dann hat er einfach so ein weißes Federkleid.
So hoch war der nicht. So hoch war der nicht.
Ich weiß gerade gar nicht, wie groß.
Ich glaube so 5, 6, 7 Meter irgendwie so maximal.
Reicht, Bruder. Reicht. So.
Aber, wie gesagt, das Ding ist, ich denke mir, kann schon gut sein, dass es die gegeben hat, aber es glaube ich wie mit allem, dass unsere Vorstellungen davon, wie die ausgesehen haben oder wie die letztendlich wirklich waren, sehr, sehr weit mit der eventuellen Realität auseinandergeht. So, weißt du, so, das ist halt, man weiß ja auch nicht, vielleicht sind ja diese Bilder, diese Funde auch von der von uns schon öfter angesprochenen Generation vor unserem modernen Zeitalter, so. Und ja, aber es ist halt schwierig zu sagen. Also ich würde sagen, ja, gibt's, weil sonst würde man da auch nicht irgendwelche Knochen und Skelette und so dazu finden. Und nicht so viele Sagen und so viele Mythen und so darum. Aber wann und wie die letztendlich ausgesehen haben, Oder keine Ahnung.
Real Talk. Das Ding ist, es gibt halt, das ist wie halt mit der Sinnflut, es gibt halt von überall auf der Welt, von jeder alten Kultur irgendwie Überlieferungen von diesen fliegenden Echsen. Und in der Bibel, also in der hebräischen Bibel, wenn man das Wort halt übersetzt, dann heißt es halt auch Drache. Das mit dem Feuerspeien, das könnte ich mir sogar tatsächlich vorstellen. Es gibt so eine Käferart, ich weiß gerade gar nicht, wie die heißt. Danke für die Vorbereitung, schlecht recherchiert. Moin. Aber ich nenne die jetzt einfach mal Knallkäfer. Und die haben ein chemisches Gemisch sozusagen in ihrem Arsch hinten drinne. Ja. und wenn die sozusagen die Kammer öffnen und das Gemisch rauslassen, dann schießen die sozusagen eine brennende Flüssigkeit aus ihrem Arsch zur Verteidigung, die auf 100 Grad hochgeht. Oder damit ist deine Haut erstmal verbrannt und verätzt. Hm. Also klar, wie es jetzt in den Filmen irgendwie dargestellt ist, dass da erstmal ein 2 Minuten langer und 50 Meter breiter Strahl Feuer rauskommt, das wird nicht funktionieren. Nee. Könnte mir aber vorstellen, dass wenn die Natur sowas baut, das wahrscheinlich tatsächlich stattgefunden haben kann, dass die irgendwie sozusagen zur Desorientierung irgendwie so kleine Feuerbälle oder so oder Gasgemische rausgelassen haben und die dann letztendlich die Luft verbrannt hat. Ne? Ich hab's gefunden, Bruder. Warte mal. Der Bombardierkäfer heißt es.
Naja, hab ich schon mal gehört. Ja, genau. Ich kenn den so. Aber Bruder, ich muss doch ganz ehrlich sagen, Drachen sind nicht so ein, also sind nicht so mein Thema, so ich bin so überhaupt kein Fantasy-Typ, so auch mit, also so Harry Potter und Herr der Ringe und so diese ganzen bekannten, Bruder, diese Filme und Bücher sind alle für mich so, oder gar kein Bock drauf, also catcht mich einfach nicht, deswegen habe ich jetzt auch eine relativ neutrale Meinung gegenüber Drachen, weil ja, ich schließe es nicht aus, aber würde mich auch nicht jucken, wenn es nicht so wäre, ganz ehrlich. Also
ich bin ganz ehrlich, ich würde das mies feiern. Ich glaube halt, es hat Drachen gegeben und ich denke mal einfach, das ist so wie so ein weißer Hai oder so ein Tiger, weißt du, es gibt in einem riesigen Umkreis nur einen, weil wenn es mehrere geben würde, dann würden die sich ja alles wegfressen. Ne, sozusagen.
Ja, deswegen kann natürlich eine extrem seltene Rasse sein, so, aber.
Genau. Und dann gibt es ja viele Geschichten darüber, dass Menschen halt Jagd auf diese Tiere, auf diese Drachen letztendlich gemacht haben.
Ja, und aber auf was haben die Menschen noch keine Jagd gemacht? Jetzt mal
genau, richtig. Also. Genau, richtig. Und wenn es dann halt nur noch irgendwann Männchen oder Weibchen gibt oder auf dem einen Kontinent nur noch ein Männchen, auf dem anderen Kontinent nur noch ein Weibchen, die vielleicht gar nicht kompatibel sind, ne, dann sind die ja letztendlich dem Aussterben geweiht.
Ja.
Deswegen, also ich sage ja immer wieder, vieles in unserer Mythologie hat immer so einen wahren Kern. Und ich würde so einen Drachen als Haustier ja anders fühlen, oder? Ich gehe raus.
Ein Krokodil als Haustier anders fühlen.
Ich gehe raus aus der Haustür, Bruder, pfeife, 2 Minuten später verdunkelt sich der Himmel. Mein Kollege, der Drache, Digga, landet mit miesem Getöse auf der Straße. Ich steig einfach aus. Let's fucking go, Digga. Ja. Miesbock.
So, mit Mikes fliegender Hausdrachen-Fantasie und anderen komischen Fantasien, die er so hat, wenn er wieder den einen oder anderen Gin Tonic getrunken hat, würde ich sagen, schreibt uns gerne auf Instagram irgendwelche Themenvorschläge, wenn ihr was Bestimmtes hören wollt. Folgt uns auf Instagram bergfest_der_podcast und mir, der echte Gier und Mikey, Mike CFM.
Natürlich alles verlinkt in den Shownotes.
Alles verlinkt. Folgt uns, wenn ihr irgendwelche geistigen Ergüsse habt, die ihr mit uns teilen wollt, schreibt uns. Und dann würde ich sagen, bis auf eine spritzige Woche. Bis nächste Woche.
Verpisst euch und zeigt den Podcast euren Müttern.
Jin Cheng Han Qi Tiang Chang Xi Zhu Qin Xiang Lian De Zan Shi 二岁了撞个当朝驸马郎的七只王啊满皇上的回二岁了撞个当朝